Ich hätte natürlich irgendwie jetzt gerne dieses Interview angefangen, dass du antwortest auf die Frage. Eigentlich seien alle Sachen, die du gemacht hast, Features. Was sagst du dazu?
Ja, ich stimme zu, dass ich in meinen Hörspielen sehr oft die Ästhetik des Features bemühe. Ich meine, Hörspiele und andere Geräusche in der Popmusik ist ein Feature. Onager kann man auch sagen, ist auch sehr viel Feature drin. Aber die Art und Weise, wie in dem ersten Teil die drei Leute, Bernhard Schimek, der Clown Grock und der Gymnasiallehrer Willem Behn, die Art und Weise, wie diese Leute miteinander verschnitten und kombiniert sind, da habe ich mir eine Freiheit rausgenommen, die man im Feature eigentlich nicht findet, selten.
Bei deinen Stücken finde ich, dass durch den Verschnitt, zumindest im ersten Teil vom Onaga, Menschen miteinander in Kommunikation gebracht werden, die niemals miteinander so in Kommunikation treten und dadurch hervortritt, was sie eigentlich sagen. Das heißt, es ist eine Wahrheitsmaschinerie durch die Montage. Mhm. War das eine Absicht? Oder?
Das ist meine Absicht, eine Wahrheit herzustellen, ja. Da hast du völlig recht. Aber also deine ganze Idee, dass das, was ich mache, Feature sind, die trifft auf einige Stücke ein bisschen zu, aber auf manche Stücke auch überhaupt nicht. Die Titel, die du nennst, jetzt auf der Homepage, da weiß ich schon, weshalb du die nennst. Und da stimme ich dir auch zu, dass die einen recht hohen Feature-Anteil haben und sich formal stark beim Feature bedienen. Aber dann gibt es halt auch andere Stücke, Hirsche rufen Jäger, Jäger Hirsche. Das ist nicht so wahnsinnig viel Feature.
Das ist Hirsche im Gespräch mehr, ne?
Hirsche im Gespräch ist auf jeden Fall Feature. Das ist Feature zum Hörspiel. Mhm. Und diese Kombination mag ich auch ganz gerne, zu einem Hörspiel ein kleines Feature zu liefern.
Ja.
Wenn so ein Stück eben wie Hirsche rufen Jäger, Jäger Hirsche auf Wahrheit kursiert oder zumindest auf einer breiten Recherche, was ist die Lockjagd? Welche Möglichkeiten gibt es, einen Hirsch aus der Dickung rauszulocken? Und wenn auf diesen ganzen Recherchen dann schließlich ein Hörspiel aufsattelt und hinterher ist noch Zeit zur vollen Stunde, dann mag ich das gerne, hinterher über dieses Thema an sich noch ein bisschen zu sprechen.
Aus dem Anlass ist ja auch eines meiner liebsten Stücke von dir entstanden, René die Kartoffel.
Raus aus die Kartoffel, ja.
Genau. Aber was bietet denn das Feature als Form, wenn man, wie du gesagt hast, auf der Suche nach einem Wahrheitsaspekt ist, dass du es immer wieder verwendest?
Also der Vorteil dieser Feature-Form beziehungsweise des Feature-Materials, denn darum geht es mir. Wenn es in meinen Hörspielen immer wieder zu einer Mischform oder zu so einem Verdacht kommt, das sind eigentlich Feature, dann deswegen, weil ich mich immer wieder gerne des Materials bediene.
Auch, das Original aufgenommen.
Genau, um dieses Material geht es mir. Wenn ich ein Hörspiel schreibe oder mir ausdenke und produziere, dann möchte ich gerne mit einem bestimmten, mich befriedigenden Material arbeiten. Und dieses Material finde ich halt oft im anderen Revier. Das Hörspielrevier, das ist manchmal so ein bisschen steril und ein bisschen öde und manchmal auch ein bisschen leer, weil es oft schlecht klingt in der Art und Weise, wie es normalerweise produziert wird, nämlich nach einem Text, der dann im öffentlich-rechtlichen Studio mehr oder weniger getreu der Vorlage produziert wird.
Von öffentlich-rechtlichen Schauspielern.
Genau. Andererseits ist es überhaupt keine Garantie für lebhaftes Material, in die Feature-Kiste zu greifen. Ich meine, es gibt Sprecher, die frei über irgendwas sprechen, irgendeinen Bereich, ein Thema, worin sie sich gerade auskennen. Und es ist einfach vollkommen uninteressant. Vollkommen, es wird künstlich oder man möchte diesen Leuten dann einfach nicht zuhören, weil sie einfach langweilig, uninspiriert reden.
Wenn ich die These aufgestellt habe, Bohlen macht nur Features, meine ich das natürlich nicht wirklich ernst. Und wenn ich es ernst meine, meine ich es eher als eine Erweiterung des Features oder als eine Nobilitierung des Features, wenn du das machst. Ich finde, am schärfsten wird es an zwei Stellen deutlich. Einmal an den Collagen, sag doch auch mal was, beziehungsweise Onager, die ja nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren. und in einem ganz anderen Sinne in der Prozedur 770. Über die beiden Sachen würde ich gerne sprechen, um das Feature sozusagen in den Blick zu bekommen. Und ich würde den Bogen dann auch gerne tatsächlich machen zu dem Schlagwort Sprechweise, Prozedur, wo Sprechweisen eine außerordentlich wichtige Rolle spielen und du, um exakte Sprechweisen abbilden zu können, nicht mehr Schauspieler genommen hast, sondern jemand anderen. Kannst du das erzählen, wie das war?
Also die größte Anstrengung bei Prozedur bestand darin, die richtigen Leute zu finden, die richtigen Sprecher. Das hat wirklich lange, lange gedauert. Ursprünglich hatte ich ein Stück geplant, für das ich auch Dialoge geschrieben habe und Monologe und so weiter und so fort. Und irgendwann wurde mir klar, dass es darum in diesem Stück nicht geht, sondern immer um das Sprechen über etwas Abwesendes, über die Unsortierbaren. Wenn es um dieses Sprechen geht, dann muss dieses Sprechen auch möglichst genau abgebildet werden in noch größerer Wahrheit, als es in Wahrheit da draußen zu hören ist.
Es geht nicht nur darum, was Leute sagen, denn das kann ja jeder ablesen.
Ja.
Es geht auch, dir auch wirklich sehr stark darum, wie die Leute das sagen.
Ja gut, ich meine, ich weiß nicht, wie groß der Anteil ist, aber der Informationsanteil, wenn ich jetzt was in dieses Mikrofon spreche, der besteht ja nicht nur aus den einzelnen Wörtern, die man semantisch beschreiben kann, die man grammatisch einordnen kann und so weiter und die man auch in eine andere Sprache übersetzen kann, sondern es geht halt um Sprechhöhe, Sprechtiefe, Sprechgeschwindigkeit und Pausen und solche Geschichten. Und wenn diese Sachen auseinanderfallen, wenn die Sätze und Wörter, der sprachliche Gestus, die Geschwindigkeit und so weiter, wenn das auseinanderfällt, dann gibt es im Grunde genommen schon wieder so einen komischen Ton oder einen
artifiziellen Effekt.
Ja, einen artifiziellen Effekt, bestenfalls. Mhm. In der Regel schwächt das einfach nur die ganze Geschichte und das Ganze kommt Flirre raus.
Mhm. Und, also bist du nicht an die Schauspielschulen gegangen, hast dir eine junge, talentierte Schauspielerin rausgesucht, sondern hast was anderes gemacht.
Weißt du, wenn ich irgendwie jetzt einen riesen Etat gehabt hätte für dieses Hörspiel und ich hätte auch viele Leute casten können und ausprobieren können und auch wieder verwerfen können, ja, dann hätte ich auch Schauspieler nehmen können. Es gibt Schauspieler, die genau das machen, was ich da in dem Moment wollte, die das sogar möglicherweise noch besser können. Aber in der Art und Weise, wie ich produziere, das heißt unabhängig und mit so geringen Kosten, dass eine Aufnahme, die nichts geworden ist, ohne Schwierigkeiten einfach in die Tonne geworfen werden kann. Wenn man unter solchen Bedingungen gerne arbeitet und sich da am wohlsten fühlt, dann sind Laien die erste Wahl. Es mussten halt die richtigen Laien sein. Zum Beispiel in dem Stück sind zwei Polizisten zu hören. Die beiden besetzen zwar auch stimmlich unterschiedliche Typen und insofern ist es nicht eine Verdoppelung, aber ich finde den einen Polizisten besser als den anderen.
Obwohl beides echte Polizisten
Beides echte Polizisten sind und früher bei der Polizei gearbeitet haben. Mhm. Bei der Polizei der DDR, nebenbei gesagt. Ich finde den einen Polizisten, der wusste sofort, was ich meine. Jetzt wird die Gesellschaft mit einem Unsortierbaren konfrontiert. Er wusste sofort genau. Also wir bei der Polizei und überhaupt der ganze Mensch ist darauf angewiesen, dass man Dinge unterscheiden kann und dass man Merkmale hat, nach denen man sie unterscheiden kann. Alte, junge, männlich, weiblich, nobel ausstaffiert, abgeranzt und so weiter. Und wenn einem plötzlich Merkmale fehlen, dann gerät man ins Schwimmen. Und in der offenen Gesellschaft gerät man vielleicht nicht ganz so schnell so ins Schwimmen, weil man sich zurückziehen kann und sagen, ach, geht mich nichts an. Gucke ich halt woanders hin, ziehe ich halt um oder so. Aber in der DDR mit ihrem wesentlich engeren Menschenbild trat das noch schärfer hervor. Und der wusste das alles sofort, worum es mir angeht. Der hat sofort die richtigen Wörter benutzt. Er hat sofort den richtigen Tonfall gefunden. Mhm. Spielvergnügen. Dieser eine Mann, der hatte auch richtig Spielvergnügen.
Hast du ihn auf eine gewisse Art und Weise dann dokumentiert? Wäre auch das sozusagen eine Form von Casting, das ihn in seiner Art und Weise, in seinem So-Sein dokumentiert oder hat er für dich eine andere Rolle gespielt? Oder ist er durch diese Rolle zu einer Wahrheit gekommen, die er tatsächlich besitzt? Hat er sie in Dienste des Hörspiels gestellt oder hast du ihn auch tatsächlich abgebildet?
Er hat sich in den Dienst dieses Hörspiels gestellt. Ich nehme an, dass er die Idee gut fand und die hat ja auch eine gewisse politisch-gesellschaftspolitische Konnotation und ich nehme einfach an, dass er das richtig fand und gut fand. Ich habe ihm gleich gesagt, ich kann also nur ein kleines Honorar aus meiner eigenen Tasche zahlen und das hat er, glaube ich...
Ich fand die Sendung dann auch gut?
Und ich glaube, er fand die Sendung auch gut, ja.
Aber das
ich meine, ich habe eine halbe Stunde mit dem gebraucht. Dann hatte ich meinen Fragenkatalog abgearbeitet. Ich hatte die Wörter, die ich unbedingt ab und zu mal von ihm gebraucht haben wollte, die hatte ich untergebracht. Der hat das irgendwie im Nu gerafft und ich war im Nu fertig. Mit dem anderen habe ich viel länger gearbeitet, habe ich irgendwie bestimmt 2-3 Stunden aufgenommen und konnte am Ende doch viel weniger davon gebrauchen.
Aber das wäre ja tatsächlich, deswegen hatte ich das gefragt, hat er sich in Dienste des Hörspiels gestellt oder hast du Herrn Wagner in so wie er ist abgebildet? Das wäre ja tatsächlich exakt der Unterschied zu einem Feature. Es geht ja nicht um Wagner, es geht ja um dein Hörspiel. Da soll jemand so reden, wie du es gerne hättest und du castest ihn nach den Bedürfnissen des Hörspiels. Ist aber klar, natürlich ist Prozedur ein Hörspiel mit ungewöhnlichen Schauspielern, mit nicht professionellen Schauspielern, mit Menschen, die es vermögen, die Art und Weise des Sprechens zu reproduzieren oder zu abzubilden, die du dir vorstellst. Das finde ich auch nicht das Interessante an dem Stück. Das Interessante ist die Form. Das wirklich Monströse an der Prozedur ist, dass das Format des 0815 Features reproduziert wird. Das ist ja nur eine O-Ton-Collage. Es gibt keine Erzähler. Es werden nur einzelne Bruchstücke aus Interviews quasi authentisch aneinandergereiht und es entsteht ein Bild einer Gesellschaft, in der plötzlich Menschen auftauchen, die nicht sortierbar sind. Und das ist deswegen so glaubwürdig, weil solche kleinen Schweinereien von dir reingebastelt wurden oder sie sind tatsächlich schon in den Aufnahmen drin gewesen, wie abgerissene Sirenen im Hintergrund oder eine Frau, die auf dem...
Zufällig.
Ja, wahrscheinlich.
Ich habe ja...
Aber das macht die Sache so authentisch. Oder es wird in einem großen Raum aufgenommen, offensichtlich eine Schule. Die Frau ist Lehrerin oder sowas. Im Hintergrund gehen Kinder vorbei und sie sagt Hallo.
Und war auf einer Party im Treppenhaus. Ja.
Und das macht die Sache so unglaublich authentisch. Ich glaube, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wenn das Stück um 23 Uhr läuft und man fährt mit dem Auto und man schaltet um 23.15 Uhr ein oder um 23.10 Uhr, man weiß nicht, ist es ein Hörspiel und man weiß nicht, was ist sozusagen der Slot, wo der Sender das ausstrahlt, dass man es sehr, 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 sehr lange glauben würde. War das Absicht? Oder hast du extra Fehler auch eingebaut, dass man es irgendwann mal merkt? Oder sollte es bis zum Ende die Illusion des Dokumentarischen haben?
Die wollte ich dem schon geben. Das heißt, ich meine, am Anfang gibt es ja sowas wie eine Kennung. Hier ist das Hörspiel. Guten Abend. Wir bringen heute... Insofern...
Dagegen kannst du ja nichts machen.
Dagegen kann man nichts machen. Dagegen würde ich ja auch gar nicht was machen. Ich möchte ja gerne, dass das beides aufeinander trifft. Die Information, hier ist Hörspiel. Und dann... Die klangliche Information, dies könnte auch Feature sein. Und da Feature auf wahre Begebenheiten zurückgeht, könnte es sich hier um eine wahre Begebenheit handeln.
Du hast sowohl in Rinn in die Kartoffel als auch in Interviews darauf hingewiesen, dass es einen Vorläufer zu dem Stück gäbe, nämlich Michael Köhlmeyers und Peter Kleins March Movie.
Es gibt mehrere. Also March Movie hat mich schon sehr angeregt. Ich hatte ja auch ein Stipendium für Hörspiel und innerhalb dieses Stipendiums wurde dieses Stück gespielt und das fand seinen Weg mühelos in mein Ohr. Das hatte eine gewisse Skurrilität, das hat mich auch ergriffen. Das spielte mit den Sachen, die ich selber auch interessant finde. Dann eine Frau, die ich mal bei Radio 100 kennengelernt habe, Katharina Döbler, die hat einmal ein Hörspiel für ein HR gemacht, was die gleiche Methode benutzt, aber schlecht gecastet und schlecht aneinander geschnitten. Das ganze Konzept birgt überhaupt nicht für Authentizität. nimm dir ein paar Leute, die du irgendwie auf der Straße findest und nimm dir irgendeine abstruse Idee und lass die Leute diese Sachen irgendwie improvisieren. Du wirst in der Regel ein dummes Hörspiel kriegen. Das reicht nicht. Du musst dir wirklich lange Zeit lassen mit der Auswahl der Leute. Und das, was man in diesen ganzen Schnipseln, die da in der Prozedur aneinandergereiht sind, was man da nicht hört, ist die ganzen Wörter, die ich alle rausgeschnitten habe. Der Soziologe Professor Dreizel, der versucht oft, sich so mit ganz wahnsinnig tollen Interpretationen dieses Phänomens hervorzutun. Und mir gefiel er als jemand, der so soziologisch katalogisiert und einordnet, einrastert oder eben das versucht, was eigentlich gar nicht möglich ist und dabei ziemlich wenig Humor und wenig Kreativität zeigt. Also habe ich ihm alle Kreativität wieder rausgeschnitten, damit er möglichst bürokratisch und hart und unangenehm wirkt. Und dieses ganze Bemühen zur Herstellung von Fiktion steckt halt in dem Stück drin, ohne dass man das hört.
Ja, ich finde, es ist tatsächlich eine seltsame Dialektik und das macht das Stück so interessant. Und das ist eigentlich das, worauf ich auch mit der Frage, die ich vorhin stellen wollte, hinaus wollte, als Vorläufer, sehe ich eher Paul Wühr. Das Preislied, das du mit Sicherheit ja auch kennst,
ja,
von dem Wühr behauptet, dass er die Leute deswegen so zerschneiden muss, um an den wahren Kern ihrer Aussagen zu kommen, die in dem Fall auf ein faschistoides, immer noch existierendes Gedankengut hinauslaufen. Mhm. Das finde ich da relativ ähnlich in deinem Stück.
Also gut, das Paul Wühr-Stück, das habe ich erst gehört, kurz bevor ich Sag doch auch mal was oder das Luxurieren der Bastarde gemacht habe. Nichtsdestotrotz hat mich das sehr beeindruckt. Auch seine Aussage, dass eben dieses Bearbeiten der Wirklichkeit erst die Wirklichkeit herauspresst oder so eine Art komprimiertes Extrakt.
Glaubst du, dass du es in Sag doch auch mal was schon umgesetzt hast, was man von Wühr lernen konnte? Oder dass Wühr stärker in dem Stück drin ist als in der Prozedur, in dem es ja gar nicht drin sein kann, weil du es nicht kanntest?
Ich glaube, dass Wühr ein viel größerer Ideenmensch ist als ich. Bei Sag doch auch mal was habe ich schon lange Monate sehr ratlos verbracht, wie ich diese Menge an Originalität zusammenbringe.
Ist das Gegenteil von einem Ideenmenschen ein ideenloser Mensch oder ein Bauchmensch?
Weiß ich nicht.
Was
das Gegenteil ist.
Nein, ich meine, wenn du sagst, er ist mehr ein Ideenmensch.
Ja, er ist mehr ein Ideenmensch als ich.
Und was wärst du dann?
Also ich bin also doch tatsächlich recht einfallslos. Guck mal, ich habe dieses ganze Material für Sag doch auch mal was auf dem Tisch gehabt und habe das schon überspielt auf meine Festplatte und muss da Monate reinhören und ich kannte praktisch irgendwie die 30 Stunden auswendig. Paul Wühr ist ein konzeptioneller, arbeitender Mensch. Ideen habe ich auch. Oder Ideen kriege ich dann zumindest nach einigen Monaten. Und irgendwann habe ich halt auch eine Idee gekriegt, wie ich dieses Material bändige. Ein Freund sagte einfach, du, wenn du so ein unterschiedliches Material hast, dann kannst du nicht umhin, mit Wiederholung zu arbeiten. Um da irgendwie Struktur reinzubringen. Um der Gefahr, richtig wirksam zu begegnen, eine Ansammlung von Originalitäten herzustellen, um Struktur zu schaffen, musst du irgendeinen Teil wiederholen. Mhm. Und also, das habe ich auch getan und das wirkte Wunder.
Das Interessante an, sagt er auch mal was, an Onaga Teil 2, finde ich, dass es aufgefundenes Material ist. Also die Geschichte geht so, die ich erzählt bekommen habe, Bohlen geht auf Flohmärkte und kauft alle Tonbänder auf und sucht, ob irgendwo jemand sprechen lernt oder Geburtstagsfeiern oder weiß ich was. Das hat ja tatsächlich, wenn man so will, entweder was Skurriles, ein bisschen was Objet Trouvé, Lumpensammlermäßiges, oder was Dokumentarisches. Ich gehe auf die Suche nach dem Abfall einer Gesellschaft und versuche aus diesem Abfall was herauszulesen. War das die Idee, die dahinter gesteckt hat, auch tatsächlich was aus dem Abfall rauszusuchen? Oder hat sich das einfach angeboten, weil das die einzige Möglichkeit war, an die Sachen ranzukommen?
Ach, das ist auch schon fast wieder eine konzeptionelle Idee. Das ist mir schon wieder fremd. Oder nicht so gehe ich an die Sache nicht ran. Es war ganz schlichtweg so, dass wir in der eigenen Familie so dieses Tonband hatten und dass mein Vater uns vier Kinder damit gelegentlich aufgenommen hat. Und sich selber und meine Mutter auch und auch skurrile Sendungen, wieso die Kinder immer größer werden dann stellte ich fest, ach, so diese Art von Tonbändern, so originell ist das gar nicht. Andere Leute haben das auch gemacht und zwar in der gleichen Zeit. Und dann merkte ich irgendwann, das, was heute Videokameras sind, zur Dokumentation des Aufwachsens der lieben Kleinen, das war damals das Tonband, noch vor dem Aufkommen von Super 8-Filmen. Aber gut, sowas gab es halt früher und dieses Material habe ich gehört und dann kam noch was dazu, nämlich eine Anfrage von Deutschlandradio, von Ulrike Brinkmann, die sagte, ich habe so eine Reihe vor 30 Jahren, und das war 1998, minus 30, 68, also können Sie nicht in dieser Reihe ein Hörspiel machen. Und da fielen mir wieder diese Bände ein und ich dachte, ach so, das könnte jetzt irgendwie der richtige Moment sein, die Sachen mal auszupacken. Und dann habe ich angefangen, ich hatte reichlich Zeit, dann habe ich angefangen auch noch auf Flohmärkten weiter einzusammeln und im Freundeskreis einzusammeln, also so, dass ich wirklich eine große Auswahl an Material hatte.
Und was war der Effekt davon? Was hast du gehört auf den Bändern?
Das Material hat einfach zu mir gesprochen. Also ich fand da so viele tolle Momente, tolle Szenen, so viel Berührendes, so viel Schockierendes auch. Am schockierendsten der Gesamteindruck von diesem Material. Das nämlich in den 60er Jahren vom ganzen sprachlichen Gestus her die Leute alle noch aus der Hitlerzeit so ein bisschen geprägt sind. Also zumindest sprechen sie oft so harsch und so, die Erwachsenen haben manchmal einen autoritären Ton drauf mit den Kindern.
Sag doch auch mal was.
Ja. Aber eben nicht nur, sag doch auch mal was, sondern jetzt sag doch auch mal was! Ja.
Aber sehr interessant, dass ein Hörspiel es vermag, wenn es heute hergestellt ist, eine Zeit abzubilden. Was ja eigentlich, würde ich jetzt sozusagen als Feature-Mann sagen wollen, auch wenn es idiotisch ist, dem Feature gefälligst vorbehalten bleibt. Die sollen die Zeit von damals dokumentieren. Geht aber wahrscheinlich nicht, weil man sich den Mut nicht nehmen kann, summarisch zu arbeiten wie du in diesen Stücken. Zu sagen, irgendwie, ich nehme Material und ähnlich wie Schnabel im 29. Januar in der Vorrede, nicht zu sagen, dies ist ein kleiner Auszug aus diesen 26.000 Briefen oder in deinem Fall irgendwie dieser akustischen Briefen, sondern dies ist die Summe. Also das ist tatsächlich irgendwie wirklich nochmal dieser Anspruch zu sagen, ohne es natürlich ausformuliert zu haben, das wäre ein bisschen zu peinlich, aber wirklich eine Summe eines Jahrzehnts oder irgendwie einer gewissen Zeit und einer Erziehungsmethode und einer Sprechweise zu ziehen. Und das finde ich schon extrem genreerweiternd. Also das finde ich, ist ein Stück, das jeder Feature-Autor kennen muss, um zu sehen, irgendwie, es geht nicht dadurch, dass man nur Archivtöne nimmt und Adenauer sprechen lässt oder mal kurz die Beatles auftreten lässt oder wie auch immer, sondern du musst tatsächlich irgendwie an dieses Material rankommen und das ist hochgradig intimes Material. Das aber auf eine Hörspielweise verarbeitet wird. Das ist das Interessante. Also man könnte ja auch sagen, ich moderiere das an und dann habe ich noch das und das gefunden. Aber hier wird künstlerisch mit Material umgegangen und das ist was sich das Feature leider nicht traut.
Ich würde das Material nie so weit kneten, dass man mir den Vorwurf machen könnte, ja, aber das ist ja von dir total beeinflusst. Und das ist, glaube ich, tatsächlich der Unterschied zwischen dir und Wür und dem Feature, obwohl ihr dokumentarisches Material verwendet.
Och, ich weiß nicht, auch wenn ich da sehr viel dran gemacht habe, hört man doch, glaube ich, sehr wohl diesen Klang der 60er Jahre. So weit geht meine Manipulation nicht, dass ich dass ich die Leute sozusagen mit an so einem kleinen Rädchen schroffer gedreht habe.
Warum produzierst du deine Sachen eigentlich selber und nicht wie jeder ordentliche Hörspiel- und Feature-Macher im Studio?
Das ist meine erste Wahl. Ich meine, dann ist natürlich ein großer Unterschied und es ist natürlich der Fall denkbar, dass man etwas einem Regisseur gibt oder einem Team gibt, die genau das machen, was man selber auch mit dem Material vorhat, aber noch bessere Ideen für Musik oder für Schnitt oder für irgendwelche Mätzchen haben, als man selber hat. Eigentlich das bessere Stück, also das bessere eigene Stück machen. Aber in der Regel findet man halt Leute und in der Regel ergibt man das Stück in Produktionsbedingungen, die wie nach 10 Tagen Produktionszeit oder ich weiß nicht, oder 14 Tagen Produktionszeit für ein einstündiges Stück ist Schluss. Dann muss es fertig sein. Die können nicht eine Passage, wo eine Pause drin vorkommen soll, eine Sprechpause oder ein Rhythmuswechsel oder was, da können die nicht 3-4 Mal oder 10 Mal sich diese Stelle anhören. Oder das können sie vielleicht im ganzen Stück an 10 oder 20 Stellen machen, aber nicht an 193 Stellen. Und das kann ich, wenn ich selber produziere. Also ich bin schon erpicht drauf, dass das Ergebnis so klingt, wie ich mir das vorstelle. Und ich finde, dass ich ein ganz gutes Gefühl für Rhythmus habe und für Pause habe. Und das Gefühl ändert sich im Laufe der Zeit auch. Es wird natürlich immer wie, man wird langsamer im Laufe der Zeit. Zum Beispiel bei Sag doch auch mal was. 98 habe ich das gemacht. Also da war ich gerade 4 Jahre beim Hörspiel. Und da hatte ich einfach noch nicht so viel Mut zur Pause. Sondern das, was woran viele Leute leiden oder viele Stücke leiden, nämlich am Horror-Vakui. Und die Leute in den Sendern haben eine extreme Angst vor der Pause. Also auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen muss ich doch recht häufig Horror-Vakui feststellen.